Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Inzwischen heißt dieser Podcast Wächst und Gedeiht. Sollte in dieser Podcast-Folge noch ein anderer Name auftauchen, lasst euch davon nicht irritieren. Und nun viel Spaß mit dieser Ausgabe. Wächst und Gedeiht. Julias Garten-Podcast. Mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.
Ja, hier standen sie mal, die Kugeln. Und da hinten war so ein richtig großer, alter Quader aus Buchs.
Und die sind alle nicht mehr da.
Wie du siehst, sind die nicht mehr
nichts
da.
Nichts mehr von übrig.
Genau. Moin moin und herzlich willkommen zur Premiere unseres Podcasts Querbeet. Ihr hört Folge Nummer 1 unseres neuen Formats. Hier möchten wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in jeder Folge ein ganz bestimmtes Problem oder Thema rund um den Garten behandeln und euch praktische Lösungen liefern. Ich bin Julia Kuhlmann, Redakteurin für Gartenthemen.
Ein herzliches Willkommen im Podcast auch von meiner Seite. Ich bin Bastian Rabeneck, ebenfalls Redakteur. Was die Gartenarbeit angeht, aber definitiv noch kein Experte wie meine Kollegin Julia hier, sondern dafür eher interessiert und gespannt, was ich selbst hier im Gespräch mit unseren Profis, die wir einladen, noch lernen kann. Für Folge 1 gehen wir direkt in die Vollen. Wir wollen über ein Thema sprechen, das wirklich viele Gartenbesitzer und sowohl mich auch als Julia schon beschäftigt hat im Garten in den vergangenen Jahren. Und viele Gartenbesitzer auch regelrecht zur Verzweiflung gebracht hat. Julia, worum geht's genau?
Es geht um den fiesen Buchsbaumzünsler. Der Schmetterling oder besser gesagt seine Raupen treiben ja inzwischen schon seit mehreren Jahren ihr Unwesen in Deutschland. Und das eben mit verheerenden Folgen. Der Zünsler hat nämlich eine Vorliebe für genau das Gewächs, das nahezu in jedem deutschen Garten zu finden ist. Entsprechend hinterlässt er wirklich Schneisen der Verwüstung.
So wie hier.
Naja, du siehst ja nicht mehr, wo die mal waren. Ich finde das wieder immer spannend, wie schnell die Natur oder der Garten sich hilft.
Aber es ist eben kein Buchsbaum mehr da.
Nee, ist leider kein Buchsbaum mehr da.
Ja, ich kann das auch bestätigen. Bei mir zu Hause muss ich eigentlich nur aus dem Küchenfenster schauen. Da stehen nämlich 3 Buchsbäume, mehr schlecht als recht. Die haben in den letzten 3 Jahren nämlich wirklich gelitten, obwohl wir uns wirklich alle Mühe gegeben haben, den Vieh auszumachen. So drastisch kann man das tatsächlich sagen. So richtig erfolgreich und nachhaltig war das nämlich alles nicht, was wir da getan haben. Wie sieht das bei dir aus, Julia?
Ja, hier, wie gesagt, standen 5 wunderschöne Buchskugeln und da hinten ein recht großer Quader aus Buchs. Die habe ich verloren. Und das finde ich allein schon deshalb traurig, weil das Geschenke von mittlerweile verstorbenen Gartenfreunden
also
waren.
Also auch so ein sentimentaler Wert eigentlich.
Ja, die hatten schon irgendwie wirklich einen Wert für mich.
Ja, liebe Gartenfreunde, wir waren natürlich auch neugierig, welchen Wert die Buchsbäume für euch so haben. Und ob ihr den Kampf gegen den Schädling schon mal erfolgreich bestanden habt oder schon vor dem Buchsbaumzünsler kapituliert habt. Dafür haben wir eine kleine Umfrage gestartet und in die hören wir jetzt einfach mal rein. Los geht's!
Der Buchsbaumzünsler, der ist mir in diesem Jahr zum ersten Mal persönlich begegnet. Wir haben unseren Buchs über Jahre liebevoll gepäppelt, weil er so etwas vom Bauerngarten hat und einfach schön knackig aussieht. Und dann gucke ich eines Morgens drauf und denke, was ist das?
Ja, wie Webspinnen irgendwie so ein bisschen sieht das aus. Also so Spinnenweben, die zwischen den Ästen hängen.
Da gab es denn keine Möglichkeit mehr, die irgendwie zu retten. Das ging so fix, der Befall. Und die beiden waren dann tatsächlich doch relativ schnell ausgetrocknet und hinüber.
Leider hat der Zünsler da auch an jedem Baum zugeschlagen und hat die Bäume eigentlich auch relativ zerstört, sodass wir dann mit Mittelchen eingreifen mussten, um die Bäume zu retten.
Ich habe dann die Buchsbäume praktisch mit einer elektrischen Schere erstmal geschoren und dann mir spezielles Gift besorgt.
Und was macht man dann? Man googelt. Und weil Chemie nicht in Frage kommt, blieb dann der Bacillus thuringiensis übrig. Den habe ich sofort bestellt, aber der wurde natürlich nicht sofort geliefert. Heißt, in jeder freien Minute habe ich Zünsler abgesammelt und ich habe sie auch vernichtet, klar.
Ich glaube, sobald man den Zünsler fliegen sieht, muss man spritzen. Es haben sich dann nur wenige Raupen entwickelt, die nach dem nächsten Sprühen abgefallen sind. Und, oh Wunder, nach einiger Zeit entwickelte sich das Blattwerk wieder und es wurde wieder grün.
Und wir haben es dann geschafft, innerhalb einer Saison, nachdem ich das 3-4 Mal jeweils im Abstand von 1, 2 Wochen, 3 Wochen gespritzt habe, die erstmal loszuwerden. Aber man sollte das wirklich jede Frühjahr-Sommersaison erneut machen.
Aber egal, nach 5 Tagen war wirklich alles weg. Es waren die Raupen weg, die Puppen weg, die Eier weg. Der Buchs war noch da. Der Buchs hat sich erholt und es ist echt ein Wunder, dass zumindest bis heute Morgen angehalten hat.
Also ich kann nur Mut machen und sage, bitte nicht gleich aufgeben. Also man hört, das perfekte Rezept haben die meisten gegen den Zünsler auch noch nicht gefunden. Aber dafür sind wir ja da. Wir helfen euch, eure Buchsbäume zu retten und zwar mit Hilfe von unserem Experten.
Und dafür schalten wir jetzt einmal rüber in unser Studio.
Ja, wie wir hören, treibt der Buchsbaum-Zünsler Gartenfreunde wirklich sehr um. Deshalb haben wir heute Dr. Thomas Brandt in den Podcast eingeladen. Hallo, Herr Brandt.
Hallo.
Sie sind Leiter für Pflanzenschutz bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg. Genaue Berufsbezeichnung habe ich gelesen. Leiter, Sachgebiet, Zierpflanzenbau, Baumschulen und öffentliches Grün. Was genau verbirgt sich dahinter?
Nun ja, wir sind eine Behörde, die das Pflanzenschutzgesetz umzusetzen hat. Und dazu gehört Beratung, Diagnose, Versuche im Bereich Pflanzenschutz. Wir sprechen bestimmte Genehmigungen aus zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und wir machen auch sogenannte Fortbildungsveranstaltungen, Seminare für Gärtner, aber auch für Laien.
Wenn ich das richtig in den Vorgesprächen verstanden habe, hattest du, Julia und Herr Dr. Brandt ja vorher schon mal Kontakt zum Thema Buchsbaumzünsler. Das Thema ist also auf jeden Fall kein neues. Sie haben schon mehrfach darüber gesprochen. Also auch für Gartenbesitzer immer noch total brandaktuell, richtig?
Ja, genau. Wir hatten erstmals Kontakt vor gut 2 Jahren für eine Recherche. Ich habe jemanden gesucht, der mir erklären kann, ob es Sinn macht, sich gegen den Buchsbaumzünsler aufzulehnen oder ob man sich all den Aufwand sparen kann. Ich meine, es geht ja schließlich um teils sehr alte und wertvolle Pflanzen. Und ich verrate hier vorab, hätte ich das Gespräch mit Herrn Dr. Brandt 2 Jahre früher gehabt, hätte ich meine Buchskugeln und den Quader noch.
Das erhöht jetzt natürlich hier die Erwartungen. Wir sind sehr gespannt, was uns Herr Brandt zu berichten hat. Wir können ja direkt mal einsteigen. Gibt es denn so richtig verzweifelte Buchsbaumbesitzer, die dann auch bei Ihnen, bei der Landwirtschaftskammer landen und um Hilfe bitten? Also da steckt ja oft regelrecht Verzweiflung hinter, wenn man der Lage nicht Herr wird, wenn man zugucken kann, wie die Buchsbäume abgefressen werden. Sie können ja mal einfach aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das geht. Was haben Sie da schon alles erlebt von verzweifelten Hilferufen?
Oh ja, da gibt es eine Menge zu berichten. Wir haben ja unser wöchentliches Hobbygärtner-Telefon, die Pflanzenschutz-Hotline. Und auch ansonsten auf Beratungstagen oder Ähnlichem, dann hört man doch so einiges. Also es gibt so und solche zu beratenden Leuten, die Buchsbäume haben oder vielleicht auch hatten. Es gibt Leute, denen ist das eben einfach wichtig, dass es schön ordentlich im Garten ist, eine schöne gerade Buchsbaumhecke soll da stehen, aber wenn es eine andere Pflanze tut, dann wäre das auch okay. Und die sind relativ schmerzlos, wenn es dann darum geht, die Pflanzen vielleicht auch rauszureißen. Aber es gibt eben auch das andere Extrem, praktisch Leute, die ohne ihren Buchsbaum nicht leben können. Wie Sie eben schon sagten, das sind teilweise sehr alte Stücke, vielleicht von Großvater gepflanzt oder selbst vermehrt und man hat die 50 Jahre lang gepflegt und dann tut es natürlich sehr weh, so eine Pflanze oder so eine Pflanzung zu verlieren. Und es ist schon so, dass es eben auch Liebhaber gibt, die seit ihr ganzes Leben vielleicht sogar schon Buchsbäume sammeln, verschiedene Sorten, bestimmte Formen suchen und auch selbst Formen, also Formgehölze, Figuren herausschneiden. Und das ist natürlich dann sehr aufwendig und vielleicht auch liebgewonnen. Und dann tut es eben einfach höllisch weh, wenn da die Raupe frisst.
Da wird es ja sicherlich bei unseren Hörerinnen und Hörern auch einige Leute geben, denen das so geht. Ich noch eine Zwischenfrage. Ich hatte ja mal gehört, so ein Großprojekt sind tatsächlich so die Herrenhäuser Gärten bei Ihnen, weil die ja komplett mit Buchsbäumen bepflanzt sind. Was passiert da im Moment so?
Nun ja, also die Herrenhäuser Gärten sind ja ein sehr großer Touristenmagnet natürlich für Hannover, sind von unschätzbarem gartenkulturellem Wert. Und man darf sich vorstellen, dass auf dieser großen barocken Anlage so 15 bis 20 Kilometer Buchsbaumhecken stehen. Und die sind zum Teil aufgrund einer pilzlichen Erkrankung, Cylindrocladium buxicola, aber auch zum großen Teil aufgrund des Auftritts des Buchsbaumzünslers im Moment in einem ziemlich bedauernswerten Zustand. Teile der Anlage, nicht die komplette Anlage, aber bestimmte Teile sind schwer betroffen.
Und wird da etwas unternommen gegen diesen Befall?
Oh ja, also beim Buchsbaumzünsler ist es so, dass wir das auch ziemlich eng betreuen. Wir machen zunächst einmal ein sogenanntes Monitoring, das heißt über Pheromonfallen, Lockstofffallen schauen wir, wann die Falter unterwegs sind und in welchem Bereich des Gartens besonders. Und dann wird nach der Eiablage wird dann auch tatsächlich, wenn Fraß festgestellt wird, mit einem biologischen Insektizid behandelt. Das ist möglich dadurch, dass es eben ein zugelassenes Produkt ist, was auch tatsächlich im öffentlichen Grün angewendet werden darf. Und das ist hocheffektiv. Und ja, damit versucht man, die Population letzten Endes im Zaum zu halten.
Raten Sie denn privaten Gartenbesitzern auch, solche Fallen aufzustellen? Oder reicht es da, dass man seinen Buchsbaum geradezu laust? Das habe ich schon gesehen, dass Nachbarn da ihren Buchsbaum lausen und nach diesen kleinen Raupen fahnden. Ich finde die unheimlich schwer zu erkennen. Was raten Sie da?
Ja, also wer sich intensiv damit auseinandersetzen möchte, der kann Pheromonfallen durchaus kaufen und aufhängen oder aufstellen und das auch verfolgen. Allerdings ist es so, dass man ja doch relativ viel Zeit dafür aufwendet und keine direkte Bekämpfung erreicht. Das ist manchmal in der Werbung so dargestellt, hängen Sie eine Pheromonfalle auf und Sie haben keinen Buchsbaumzünsler mehr. Das funktioniert nicht, weil nur ein kleiner Teil der männlichen Falter gefangen wird. Man sieht aber sehr gut, wann die Flugphasen sind und dann kann man eben entsprechend ein bis drei Wochen danach nachschauen. Bei den in den Hecken, in den Pflanzen muss man tatsächlich die Raupen suchen oder man wartet auf das entsprechende Schadbild, also das gefressene Laub sozusagen und sieht dann, aha, jetzt sind Raupen aktiv und dann kann man behandeln. Und diese Behandlungen sind schon, wenn sie richtig terminiert sind, eine sehr gute Maßnahme gegen die Raupen.
Das erregt mein Interesse. Was ist denn die richtige Terminierung? Sie hatten mir ja schon mal berichtet, dass es nicht immer Sinn macht, zu behandeln. Und das würde ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben. Wann macht es Sinn?
Ja, sehr gerne. Also es ist nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich Raupen fressen. Denn alle Pflanzenschutzmittel, die gegen die Raupen zugelassen sind, sind sogenannte Fraßgifte. Das heißt, sie müssen von den Raupen gefressen werden. Und dann kann man sich fragen, wann fressen denn die Raupen? Und die Raupen fressen vor allen Dingen dann, wenn sie jung sind. Da fressen sie ziemlich viel. Und im Jahresverlauf können wir sagen, wir haben in Deutschland sicher zwei Generationen pro Jahr. Und es fängt ungefähr an, jetzt muss ich ja für ganz Deutschland sprechen sozusagen, ab Mitte März, also ab Frühlingsanfang, wenn es dann wärmer wird als 12 Grad Celsius, fangen die Raupen an auszuschlüpfen aus ihrem Winterkokon und fangen an zu fressen. Nur sind diese Raupen noch relativ klein, man sieht sie wirklich sehr schlecht und diesen Fraß im Frühjahr kann der Buchsbaum relativ lange aushalten. Wenn es dann aber so wird, dass es deutlich wird, dass viel gefressen wird, dass man die Raupen sehen kann, Also ich sag mal, ja, ab Anfang April, Mitte April guckt man dann eben in seine Pflanzen hinein und wenn man Raupenfraß sieht oder eben die Raupen selbst, dann wird behandelt. Also der erste Zeitpunkt wäre der April. In Norddeutschland braucht man nicht so früh anfangen wie in Süddeutschland. Oder in wärmeren Regionen muss man früher anfangen als in kühleren Regionen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das Kleinklima ist da entscheidend. Da muss jeder tatsächlich selbst sehen, wann es da losgeht. Wenn die Raupen sich dann verpuppt haben, ab etwa Mitte Mai, Ende Mai, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr, ein Insektizid einzusetzen, weil diese Raupen und auch später die Falter gar nicht davon betroffen sind. Ja. Erst wenn dann die zweite Eiablage erfolgt, und das ist etwa ab Anfang Juli in den warmen Regionen, in den kühleren Regionen ab Anfang August, dann muss man wieder schauen, sind Raupen vorhanden, ist Fraßschaden neu vorhanden und dann behandelt man wieder. Und für Norddeutschland kann ich sagen, da ist dann der August der richtige Zeitpunkt. Und unser kleiner kurzer Sinnspruch, den man sich merken kann, ist einfach: In den Monaten, die mit A anfangen, ist Alarm. April, August, Alarm. Diejenigen, die in wärmeren Regionen wohnen und ihren Buchsbaum schützen wollen, die müssen noch ein bisschen früher aufpassen.
In Monaten mit A ist Alarm. Das finde ich eine schöne Eselsbrücke.
Da war der Satz.
Sie sagten gerade Insektizid einsetzen. Nun gibt es ja viele Menschen, die möglichst wenig spritzen wollen in ihrem Garten. Was nimmt man denn da so und muss man da befürchten, dass man eben auch andere Lebewesen damit in Mitleidenschaft zieht?
Also es gibt verschiedene Insektizide und viele Leute haben natürlich Vorbehalte gegenüber Pflanzenschutzmitteln, gerne Pestizide genannt. Das Wort Pestizid benutzen wir ungern, weil es nicht präzise ist, also ein Pflanzenschutzmittel. Und das wird oftmals mit Gift gleichgesetzt und alles ist danach tot. Und das ist allerdings leider eine sehr starke Vereinfachung, die so nicht stimmt. Wir raten dazu, bei den Insektiziden, die gegen Raupen zugelassen sind und eben auch gegen den Buchsbaumzünsler, auf den Wirkstoff Bacillus thuringiensis zu achten. Das ist ein Bakterium, das ausschließlich Raupen befällt, beziehungsweise wenn es gefressen wird und in den Darm gelangt der Raupe, wird ein Toxin freigesetzt, also ein Protein, ein Giftstoff freigesetzt, der die Darmwand beschädigt und die Tiere sterben dann letzten Endes ab. Diese Insektizide haben verschiedene Namen, von daher brauche ich, glaube ich, jetzt nicht extra zu nennen, aber wenn Sie in einen Laden gehen und fragen nach Bacillus thuringiensis gegen Schmetterlingsraupen, dann bekommen Sie das Richtige ganz bestimmt ausgehändigt und die wirken alle sehr gut, insbesondere bei jungen Raupen. Der Vorteil ist, dass diese Präparate sehr selektiv sind, also nur Schmetterlingsraupen betreffen, kein Käfer, keine Läuse oder ähnliches. Und diese Insektizide sind alle bienenungefährlich.
Oh, das ist eine gute Nachricht. Also dürfte man sogar mit Fug und Recht sagen, dass es ein biologisches Wirkmittel
ja,
ist?
Ja, genau. Das ist auch, diese Produkte sind auch im biologischen Pflanzenschutz zugelassen, beziehungsweise im Ökolandbau zugelassen, zumindest in den allermeisten Verbänden. Das sind Verbandsregeln. Das ist eine Geschichte, die den biologischen Pflanzenschutz sehr weit nach vorne gebracht hat. Es gibt einige Pflanzenschutzmittel eben auf Basis von sehr spezifischen Bakterien, Viren oder auch Pilzen. Und das ist sicherlich eine Geschichte, die durchaus Zukunft hat. Es ist leider so, dass, oder ja, Gott sei Dank so, dass sie sehr spezifisch sind. Auf der anderen Seite eben leider, weil sie wirken eben nicht gegen den Buchsbaumblattfloh oder gegen Blattläuse oder gegen Schildläuse, die eben auch da dran sitzen können. Und da gibt es dann andere Insektizide, die eine bisschen breitere Wirkung haben, auch aus dem Bio-Bereich, Nebenprodukte. Diese enthalten den Wirkstoff Azadirachtin. Das wird gewonnen aus Samen des Nebenbaums. Und die sind auch im großen Bereich des Ökolandbaus zulässig, diese Produkte. Nebenschädlingsfrei ist da so ein Produkt, aber da gibt es auch viele verschiedene Namen dafür. Und das dritte Produkt, was ich vielleicht nennen kann, der dritte Wirkstoff, heißt Acetamiprid. Da gibt es tatsächlich das Careo nur auf dem Markt mit dem Wirkstoff. Und dieses Careo ist auch nicht bienengefährlich, genauso wie das Neem, wirkt aber sehr breit wirksam auch gegen saugende Insekten. Das tut das Neem übrigens auch.
Ich finde, das sind gute Nachrichten und ich fasse für mich nochmal zusammen, wenn ich in Norddeutschland lebe, bin ich mit dem April und dem August ganz gut beraten, wenn ich da eine Behandlung vornehme.
Wenn Sie Fraß sehen oder aktive Raupen.
Okay.
Hat die Raupe denn bei uns auch ein Stück weit natürliche Feinde? Weil ich habe bei uns tatsächlich im Garten schon beobachtet, da stehen am Rand von einem Teich, stehen da 3-4 Buchsbäume. Und ich habe den Eindruck, dass sehr oft, wenn die Raupen dort unterwegs sind, die angeflogen werden von Vögeln. Also ich habe schon beobachtet, dass die wirklich da aus den, glaube ich zumindest beobachtet zu haben, dass sie aus den Blättern, aus den Büschen da gepickt wurden. Also erstmal hat der Zünstler hier natürliche Feinde und kann es unter Umständen sein, dass sich das Problem so sogar erledigt in manchen Gärten?
Naja, also zum einen ist es so, dass der Buchsbaumzünstler eigentlich ursprünglich aus Asien stammt und dort heimische Nützlinge tatsächlich die Population in Schach halten. Nur dummerweise ist bei der Einschleppung nach Europa sind diese Nützlinge nicht mitgekommen. Und unsere heimischen Nützlinge, die sind noch nicht so drauf spezialisiert, dass man sagen kann, okay, der Buchsbaumzünstler, der wird da in Schach gehalten von denen. Allerdings kann es lokal durchaus so sein, dass die lokale Meisen- oder Spatzenpopulation oder auch andere Vögel gemerkt haben, da gibt es was Leckeres. Und dann fliegen sie diese Stellen eben an und suchen die aktiv ab. Neben Vögeln sind es noch Wespen, die das machen können. Das habe ich selbst schon mal beobachtet, dass dort Raupen weggetragen, erbeutet werden. Andere Nützlinge sind bei uns bisher wenig effektiv, aber grundsätzlich besteht das Potenzial dazu.
Da sehe ich das Wespennest in der Garage gleich noch mal mit anderen Augen.
Ja, wenn man den Wespen noch beibringt, dass sie das Richtige fressen sollen, das ist dann ganz gut.
Sehr gut. Sollte jemand trotz aller Mühe und aller Tipps den Kampf gegen den Buchsbaumzünstler doch mal aufgegeben haben, weil er einfach vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, dass er etwas in seinem Garten behandelt. Haben Sie auch Tipps für Alternativen? Ilex crenata wurde ja lange empfohlen. Ich selbst habe kürzlich einen Garten besucht, da hatte jemand die Buchshecke durch immergrünen Germander ersetzt. Sieht ganz anders aus als Buchs, aber auch irgendwie schön. Empfehlen Sie da auch Alternativen?
Ja, ich persönlich verweise immer meine Kollegen, die sich tatsächlich mit dieser Fragestellung näher auseinandersetzen. Grundsätzlich gibt es eigentlich keinen 1:1 Ersatz für den Buchsbaum. Der Buchsbaum wäre bei uns in der Gartenkultur nicht so wichtig geworden, wenn es andere Pflanzen gäbe, die ähnliche Eigenschaften hätten. Das heißt, sowohl in der Sonne als auch im Schatten, auf feuchten wie auf trockenen Standorten, kalkhaltig oder nicht, sich sehr gut entwickeln. Diese Pflanzen gibt es nicht. Und da muss man tatsächlich auch sehen, was möchte man eigentlich? Möchte man nur irgendwie eine kleine Hecke haben zur Abgrenzung? Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Alternativen. Die sehen dann teilweise so ähnlich aus wie Buchsbaum, teilweise aber auch ganz anders. Trotzdem schön, wie Sie auch eben schon richtig sagten. Andererseits ist die Frage, was hält die Pflanze aus? Das heißt, welche Temperaturen, welchen pH-Wert des Bodens und so weiter und so fort. Da sollte man sich dann vor Ort beraten lassen. Und an Möglichkeiten gibt es eben viele, ob das jetzt ein Euonymus ist oder ein verschiedene Ilex-Arten, ob es eine Eibe ist oder eine kleine Thuja, das ist dann sehr stark Geschmackssache.
Und irgendwie hat doch so eine Buchsbaumhecke auch etwas mit unserer Gartenkultur zu tun. Und wenn wir jetzt so hören, dass es Hoffnung für den Erhalt gibt, dann lohnt es sich doch vielfach sicherlich auch einfach um den Erhalt zu kämpfen.
Ja, auf alle Fälle. Also es ist durchaus so, dass wir in vielen Gesprächen dann hören, dann reiße ich den raus. Und das halte ich immer so für ein bisschen sehr radikal. Mhm. Denn wenn man so mit allen Pflanzenarten umgehen würde, die irgendein Problem haben mit Schädlingen oder Krankheiten, dann wäre der Garten bald kahl. Mhm. Weil im Prinzip gehört das eben dazu, dass eben Schädlinge und Krankheiten auch solche Pflanzen befallen. Hier ist natürlich eine Extremsituation, das ist einfach so. Der Buchsbaum galt jahrhundertelang als extrem robust und nicht anfällig, weder für Krankheiten noch für Schädlinge. Und plötzlich, jetzt seit dem Jahr 2004, kam der Pilz dazu, Cylindrocladium, und ab 2007 ungefähr der Zünsler. Und das sind beides Schaderreger, die eben den Fortbestand eines Buchsbaumgartens stark gefährden können. Und das schürt natürlich jetzt auch durchaus die Enttäuschung. Es war so viele Jahre gut und wir haben uns eigentlich nie sehr stark um die Hecke kümmern können. Alles war immer gut und jetzt plötzlich geht alles kaputt. Da kann man schon mal den Gedanken haben, alles aufzugeben. Aber ich denke, für viele lohnt es sich durchaus zu kämpfen, genauso wie man eben um eine andere Pflanze im Garten kämpfen würde.
Mhm. Sie haben von verzweifelten Anrufen berichtet, von Gartenbesitzern. Rufen denn auch schon mal Menschen an, die jetzt von einer Erfolgsgeschichte erzählen können? Ich habe in Monaten mit A meine Buchsbaumhecken behandelt und jetzt ist der Zünsler vielleicht nicht ganz weg, aber ich habe ihn so in Schach gehalten, dass der Buchs wieder schön aussieht.
Ja, doch, das hören wir durchaus, also in persönlichen Gesprächen vor allen Dingen, auch gerade mit in der Nachbarschaft, wenn man die Nachbarn mal aufgeklärt hat, wie das alles zusammenhängt, dann sind die durchaus sehr dankbar und das ist genau so, wie Sie sagten, man kann ihn nicht ausrotten, das wird nicht funktionieren, das ist unmöglich, aber man kann eben den Bestand managen. So ein bisschen Fraß, wenn so ein paar Blätter fehlen oder auch mal der letzte Jahrgang praktisch aufgefressen wird, das macht dem Buchsbaum relativ wenig aus. Der heißt ja nicht umsonst Semper Virens, immer lebend, weil der ist wirklich sehr, sehr robust und man kann durchaus einen Buchsbaum sehr stark zurückschneiden bis aufs alte Holz. Und er treibt dann auch wieder aus, wenn er ansonsten vital war. Wenn er natürlich zusätzlich auch noch ein Wurzelproblem hatte und auf einem ganz trockenen Standort steht, wo er sowieso nicht so schnell vorankommt, dann mag das anders aussehen. Aber im Generellen sind die sehr, sehr regenerationsfreudig. Und man kann ihn wirklich, wie der Gärtner sagt, auf den Stock setzen, also praktisch über der Wurzel abschneiden. Der wird wieder austreiben. Das Problem ist dabei, dass es natürlich sehr lange dauert, bis man dann wieder eine Kugel hat von einem Meter Durchmesser.
Der wächst langsam. Also,
wie lange kann man da so rechnen?
Also das kommt sehr auf den Standort und die Sorte an. Mhm. Also mit 10, 15 Jahren muss man rechnen, dass der dann wieder ordentlich aussieht.
Aber die guten Nachrichten, dass man ihn durchaus auf den Stock setzen kann oder eben stark zurückschneiden, die überbringe ich auf jeden Fall schon mal meinen Nachbarn.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja für deine Nachbarn diejenige, die den Buchsbaumzünslerkampf managt, ne? Oder?
Genau, die wissen jetzt, dass ich da im Gespräch mit Menschen bin, die das wissen und die haben mich schon gebeten, ihnen dann eine Erinnerung in die Nachbarschaftsgruppe zu schicken, wann es wieder soweit ist, wann sie die Buchsbäume behandeln sollen. Das werde ich auch machen. Und dann werde ich mich an erhaltenen Buchsbaumbeständen, zumindest bei den Nachbarn, freuen. Mich hat einmal eine Leserin angerufen und mir ihr Leid über den Befall mit Buchsbaumzünslern in ihrem Garten geklagt. Und noch während unseres Telefonats ertönte ohrenbetäubender Lärm von draußen und sie sagte, das ist mein Mann, der hat jetzt den Hochdruckreiniger angestellt und der will jetzt die Hecke dort von den Buchsbaumzünslern befreien. Macht das Sinn so?
Ja, grundsätzlich geht das schon. Also mit einem Hochdruckreiniger die Hecke zu durchspülen, will ich mal sagen, und die Raupen da wegzuspülen. Allerdings hat es auch Nachteile. Also zum einen bringt man Wasser in die Hecke hinein und das kann den Pilz fördern, wenn man das zu oft macht. Zum anderen können durch den hohen Druck und die Scherkräfte auch die Pflanzen beschädigt werden direkt, sodass Blätter kaputt gehen oder auch kleine Äste brechen können. Also das kann man schon mal machen. Allerdings sollte man sich nicht davon erwarten, dass man hier einen riesigen hohen Wirkungsgrad hat.
Mhm.
Alternativ könnte man noch bei Einzelpflanzen zumindest darüber nachdenken, ob man die einnetzen kann. So ähnlich wie das man bei Kirschbäumen beispielsweise macht, gegen die Kirschfruchtfliege. Das wäre denkbar, wenn man in der Flugphase eben einfach ein Netz drüber hängt, sodass die Falterweibchen nicht an den Buxus ran können und keine Eier ablegen können. Das Problem dabei ist aber die Ästhetik. Man hat dann Plastiknetze im Garten hängen. Es ist auch nicht immer ganz so schön. Und zum anderen muss man schon genau wissen, wann die Zünsler fliegen. Denn nach der ersten Eiablage ist es vorbei mit dieser Methode.
Und man möchte die Netze dann ja vielleicht nicht ganzjährig in seinem Garten sehen.
Genau, ist richtig, ja. Und die Flugphasen dauern natürlich im Frühjahr, das heißt im Juni fliegt er hier in Norddeutschland beispielsweise. Das dauert ungefähr 4 bis 6 Wochen. Und dann die zweite Flugphase, die etwas später liegt, die hat dann durchaus 6 bis 8 Wochen. Und ob das immer so schön ist für den Garten, das weiß ich nicht. Vielleicht sind die Buchsbaumliebhaberinnen und Liebhaber tatsächlich so bereit, so viel Energie hineinzustecken, dass sie da lieber alle 2-3 Tage mal ihre Buchsbäume richtig durchsuchen nach Raupen. Und wenn sie eine finden, können sie davon ausgehen, dass 100 da sind.
Erschreckend.
Ja, dazu, lieber Herr Dr. Brandt, haben Sie uns ja wirklich viele, viele hilfreiche Antworten und Tipps gegeben. Ich bin mir sicher, dass da jetzt einige Gartenbesitzer aufatmen und den Kampf gegen den Zünsler jetzt nochmal mit neuem Mut und neuer Hoffnung aufnehmen. Und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal zu einem anderen Thema hier im Podcast. Es gibt ja auch noch andere Schädlinge, die uns Gartenmenschen das Leben etwas schwer machen.
Ja, sehr gerne. Das können wir gerne machen.
Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, gerne.
Das waren nun viele, viele Infos von Dr. Thomas Brandt von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Aber damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Übersicht behaltet, fassen wir an dieser Stelle des Podcasts immer noch mal die 3 wichtigsten Aspekte und Tipps der Folge zusammen. Erstens, bei der Behandlung von Buchsbäumen gegen den Buchsbaumzünsler hilft uns die Eselsbrücke. In Monaten mit A ist Alarm. Heißt, Behandlung im April und August. Zweitens, ob man am Buchs festhält, ist eine Frage des Aufwands, den man treiben möchte. Mit 2 bis 3 Behandlungen im Jahr ist der Schädling im Griff zu halten. Drittens, Präparate auf der Basis von Bacillus thuringiensis sind die erfolgsversprechendsten und zudem biologisch und frei verkäuflich. Sie haben keine Nebenwirkungen für andere Pflanzen oder Tiere im Garten. Das war Folge Nummer 1 unseres Gartenpodcasts Querbeet. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hoffen auch, dass eure Buchsbäume demnächst wieder in sattem Grün den Garten schmücken.
Wenn ihr eine Frage oder ein Problem rund um das Thema Garten habt, dann meldet euch doch ganz einfach bei uns. Wir finden eine Antwort auf eure Frage. Schreibt entweder eine Mail mit eurem Namen und eurer Frage an j.kuhlmann@noz.de oder sprecht auf unseren Anrufbeantworter unter 0541 310 377. Wenn das zu schnell war, findet ihr die Kontaktmöglichkeiten auch nochmal im Infotext zu diesem Podcast. Noch viel mehr Wissenswertes rund um den Garten könnt ihr übrigens auch im Garten-Newsletter von NOZ und MHN Medien lesen. Den könnt ihr kostenlos abonnieren und erhaltet ihn dann einmal im Monat.
Den Podcast Querbeet findet ihr übrigens nicht nur auf allen Portalen und in den Apps unserer Zeitung, sondern auch auf allen gängigen Streaming-Portalen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Wir wünschen euch viel Spaß im Grünen. Bis bald!